Hallo liebe Bücherfreunde, wer hat sich nicht schon mal gewünscht, einfach in seinen Lieblingsurlaubsort umzuziehen? David und Marlene haben es jedenfalls getan. Sie haben sich den Traum vom Leben im Süden erfüllt, haben dem grauen Deutschland Adieu gesagt und sind ins Licht der Côte d'Azur gezogen, zwischen Palmen und Strand. David führt Touristen auf den Spuren von Brigitte Bardot durch Saint-Tropez. Marlene malt Lavendelfelder in Öl. Eine prekäre Existenz, das Leben auf der Sonnenseite ist teuer. Der Traum droht zu scheitern. Da geriet David auf einer Tour durch den Canyon du Verdon in ein Unwetter und rettet einem Mann das Leben, der sich auf ungewöhnliche Weise bedankt.
Immer wenn sie am Ende des Wochenmarktes auf der Place de Lys die Staffeleien abgebaut, Marlènes Gemälde in Folie verpackt und mit Gurten auf einer Sackkarre befestigt hatten, dazu die beiden Klappstühle, auf denen sie sich vergeblich den Arsch breit gesessen hatten, wie Marlène schimpfte, musste das Paar auf dem Weg zu den Müllcontainern auf dem Hügel über Saint-Tropez, wo der Panda parkte, am Haus Nummer 12 in der Avenue des Jasmin vorbei, wo sie einen Stopp einlegten, um wieder zu Atem zu kommen. Zwar schob David die schwere Karre den Hügel hinauf, aber auch Marlène war außer Atem, weil sie den ganzen Weg ihrer Enttäuschung Luft machte, dass sie kein einziges Bild verkauft hatte und trotzdem die teure Standgebühr entrichten musste. Dann versuchte David, Marlène zu trösten, dass die Welt noch nicht bereit wäre für ihre Kunst. Was war mit Van Gogh? Seine beste Schaffensphase hatte Van Gogh kurz vor seinem Tod in Auvers-sur-Oise, wohin sein Bruder Theo ihn geholt hatte. Van Gogh unternahm einen Selbstmordversuch in den Feldern, der missglückte. Nachdem er aber wieder auf den Beinen war, geriet er in einen manischen Schaffensrausch, bis er sich eine Kugel in den Bauch schoss. Vermutlich, um seinem Bruder nicht länger zur Last zu fallen, der eine Familie zu ernähren hatte. Vielleicht wollte Van Gogh auch durch seinen Freitod die Preise für seine Bilder in die Höhe treiben, um seinen Bruder zu unterstützen, in dessen Armen er seiner Schussverletzung erlag. Leider ging dieser gut gemeinte Trost nach hinten los. Bevor David sich in weiteren Spekulationen über Van Goghs Selbstmord ergehen konnte, fuhr Marlène ihn an. »So stellst du dir das also vor. Ich bringe mich um, damit du meine Bilder für viel Geld verkaufen kannst und eine Familie gründest, wo du dich immer davor gedrückt hast, Vater zu werden. Okay, wo ist die Pistole? Besorg mir eine Pistole, das ist das Mindeste, und leg mich um. Wobei du nicht Manns genug bist, mich zu töten. Keine Sorge, das erledige ich selbst.«
Sprecher ist Andreas Storm und die Spieldauer beträgt 9 Stunden und 12 Minuten. Christoph Nussbaumeder ist ein preisgekrönter, vielgespielter Dramatiker und Autor. Er studierte Rechtswissenschaften, Germanistik und Geschichte in Berlin. Seine Stücke wurden unter anderem an der Berliner Schaubühne, am Schauspielhaus Bochum und am Schauspiel Köln uraufgeführt. Sein Roman »Das Herz von allem« entführt uns in das Jahr 1796. In diesem Jahr kommt ein deutscher Auswanderer, nämlich Johannes Gottstein, in die USA, um an einer Expedition teilzunehmen. Der junge Pfarrer war zu freigeistig, wurde exkommuniziert. In den frisch gegründeten USA soll John eine Expedition des vermögenden Oliver Hancock begleiten, der ein rätselhaftes Tier aufspüren will, von dem man bisher nur Knochen findet. Das American Incognitum, ein Mammut, das in einem unzugänglichen Landstrich lebt und dessen Entdeckung Reichtum, ja ewigen Ruhm verheißt. 13 Männer ziehen los, ein bunter Haufen. Sie erleben Eisstürme, Überfälle, begegnen Natives. Die waghalsige Reise fordert bald ihre Opfer und sie stellt alle auf die Probe, den Humanisten John, genauso wie den träumerischen Idealisten Hancock, der doch Sklaven besitzt. Tiefe Konflikte brechen auf. Wem gehört die Welt? Was darf der Mensch mit ihr tun? Bei den Lakota findet die Truppe riesige Stoßzähne. Auch hören sie von einem mysteriösen Tal. Doch je weiter sie in dieses verborgene Herzland vordringen, desto tiefer geht es auch ins Unbekannte der Seele.
Am Morgen des 18. März 1796 war es schließlich soweit. Der Tross war im Hof aufgereiht wie ein kleines Regiment. Die Wagen blitzten, die Felle der Rösser glänzten, unsere Uniformen waren Ausdruck von Stolz und Akkuratesse. Oliver bat mich, die Pferde sowie die beiden Wagen zu segnen. Auch wenn von den übrigen Männern niemand an die Kraft des Weihwassers zu glauben schien, sie taten gleichgültig oder machten abschätzige Bemerkungen, so war es ihm offenbar wichtig, einen symbolischen Akt der Taufe zu vollziehen. Unmittelbar danach hielt unser Käpt'n eine Ansprache. Oliver stellte sich zuoberst auf die Steintreppe der Villa und begann damit, den ruhmreichen Morgen zu würdigen. Er beschwor den Zauber des Aufbruchs, appellierte an den Zusammenhalt und prophezeite uns, entweder unterzugehen oder als Helden wiederzukehren. Der Blick in unsere entschlossenen Augen würde ihm jedoch verheißen, dass Gott uns keine andere Wahl lasse, als zu triumphieren. Sogleich entlud sich die Nervosität in einen langen Beifall. Manche reckten die Faust in die Höhe, andere bekundeten lauthals ihre Zustimmung. Die Begeisterung war echt und ging unter die Haut. Denn es war kein hohles Pathos, was da in Olivers Rede zum Tragen gekommen war, es war leidenschaftlich und mitreißend. Selbst jetzt, nach so vielen Jahren, rührte es mich an, wenn ich ihre Gesichter sehe, erfüllt mit Optimismus und Glauben, aber auch mit Ungewissheit und Anspannung. Oliver hatte die Expedition sorgfältig vorbereitet und geplant. Er war mit Gelehrten in Austausch getreten und hatte sich im Selbststudium mit vielerlei vertraut gemacht, von Landnavigation bis hin zu indianischen Gebräuchen. Ich leide an Perfektionismus, hatte er mir am Abend vor unserem Aufbruch gestanden. Er sei, sagte er halb im Scherz, geisteskrank, da er stets versucht sei, alles so fehlerfrei wie möglich zu organisieren. Zu Beginn der Reise bereitete ihm am meisten Kopfzerbrechen, ob unsere Wagen schadlos über die Kammlinie der Allegheny Mountains gelangen würden, eingedenk des Umstandes, dass uns die Zeit stets im Nacken saß. Die dichten Waldmassen, die sich ab dem dritten Tag vor uns erstreckten, waren in der Tat schwierig zu durchqueren und stellten uns vor große Herausforderungen.
Sprecher ist Robert Stadelober und die Spieldauer beträgt 11 Stunden und 57 Minuten. Auf der legendären Lewis-Clark-Expedition fußend erkundet Christoph Nussbaumeder den Geist von Freiheit und Menschlichkeit in den ganz jungen USA und überhaupt in einem packenden, funkelnden Abenteuer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Bis zum nächsten Mal, Angela Schmielewski.